ich glaube, alle Fotos, die du in Pinterest siehst, sind in Frankreich gemacht worden, gefühlt. Also das ist schon der Wahnsinn. Also Frankreich hat da wirklich eine ganz, ganz tolle Kultur.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mein Name ist Ingmar Grimm und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare David Haas.
Bonjour.
Du hast dich aber gut vorbereitet. Ich war in Paris, wie es der David gerade schon durch die Blume erwähnt hat, und wir haben beschlossen, das ist uns eine Folge wert. Ich komme quasi direkt aus Paris. Ich bin gestern Abend um 7 Uhr mit dem TGV angebraust und stand heute Nacht schon wieder in der Backstube und bin jetzt schon wieder am Podcast aufnehmen. Und bevor wir aber tiefer in das Thema einsteigen, David, was hast du am Wochenende backe?
Was habe ich am Wochenende backe? Jetzt hast du mich erwischt. Laugerweckle habe ich backe.
Laugerweckle?
Ja, und? Genau, ich hatte noch, gut, super. Ich hatte ein bisschen Käse übrig und habe gedacht, Mensch, so Laugerkäsestange wären ganz gut. Und ja, habe ich zum Frühstück schön Laugerweckle gebacken am Sonntag.
Nach welchem Rezept?
Nach tatsächlich irgendeinem Internetrezept. Weil, tut mir wirklich leid, ohne Vorteig, ohne gar nichts, weil es mir erst morgens dann eingefallen ist, okay, dass ich das machen könnte. Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, deshalb habe ich so ein Quick and Dirty Rezept. Ja, muss auch mal reichen.
Ja, passt doch. Ja, ich habe auch keine Bilder, glaube ich. Doch,
doch, natürlich.
Du hast schon was gepostet, gell?
Klar.
Ich habe am Wochenende nichts backen.
Du warst schon nicht da, oder? Doch, nee, stimmt gar nicht. Du bist am Sonntag gefahren, gell?
Genau, Samstag war ich da. Doch, da habe ich natürlich schon backen.
Sollen wir ein kleines Thema einsteigen? Ich war super, also komm, ziehen wir das vor, ich bin unfassbar neugierig.
Ja, können wir gern, wir können ja gern alle anderen Stichworte auch nach dem Thema.
Das machen wir zum Schluss, aber ich bin echt neugierig, ich bin unfassbar neidisch. Die Bilder, das war, oh Gott, ich habe das französische Lifestyle, habe ich direkt gespürt in deiner Insta-Story, also Wahnsinn.
Ja, es war richtig inspirierend, so nennen wir es mal so. Und zwar war ich mit Yannick Behrendt, der hoffentlich bald auch hier auf unserem Overbänkle Platz nehmen wird. Das ist ein Sommelier-Kollege von uns, der erste französische Brot-Sommelier, hat uns eingeladen, beziehungsweise heißt eingeladen, er hat uns angeboten, dass er mit uns eine Paris-Tour macht. Er macht die Tour öfters mit Deutsche Bäcker. Und daraufhin sind jetzt 5, 6 Sommelier-Kollege von mir aus meinem Kurs letztes Jahr der Einladung gefolgt. Wir waren 2,5 Tage in Paris und haben verschiedene Bäckereien eben besichtigt. Und was mich total beeindruckt hat, war erstens, dass ich gar nicht wusste, dass es noch so viele Bäckereien in Frankreich gibt. Mhm. Also ich kann jetzt nur für Paris sprechen, habe jetzt nichts anderes gesehen, aber wirklich an jeder Ecke eine Bäckerei. Und zwar, stell dir jetzt mal eine deutsche Großstadt vor, da hast du irgendwie auch gefühlt an jeder Ecke eine, in Anführungszeichen, Bäckerei, aber sind ja meistens dann irgendwelche Backshops-Kette. Mhm. Und das ist halt in Frankreich anders. Warum? Weil in Frankreich darf Boulangerie nur heißen, wer dort vor Ort produziert. Also das heißt, nicht irgendwie Teiglinge in die Filiale schicken und dort aufpacken, sondern der Teig muss vor Ort hergestellt werden.
Okay.
Und das war halt an jeder Ecke. Ein Lade, also man hat es ja in der Story auch gesehen, ein Lade und nebendran die Backstube. Und ja, auch wenn eine Bäckerei mehrere Läden hat, hat jeder Lade eine Backstube dabei. Und das fand ich einfach so spannend zu sehen. Und ich glaube, also wir werden das hier mit Yannick wahrscheinlich auch noch ausgiebig diskutieren, das wäre auch ein Weg, der in Deutschland Sinn machen würde. Mhm. Weil, du kannst drehen und wenden, wie du es willst. Wenn du eben eine Bäckerei mit 100, 150 Filialen hast, das ist ja kein Handwerk mehr. Auch wenn die das immer anders darstellen. Und es gibt ja durchaus Bäckereien, die mit 100% Handwerk werben, aber 100 Filialen haben oder noch mehr. Da stellt sich natürlich schon die Frage, also, naja, was soll das? Also ich bin ja weit weg davon zu sagen, die Kleine sind die Gute und die Große sind die Schlechte, das gar nicht. Aber es ist einfach kein Handwerk mehr. Und das ist in Frankreich im Prinzip einfach anders. Und das war einfach total spannend. Ich sag mal, das Brotpuriste-Konzept wäre dort allein von der Räumlichkeit her gar nichts Besonderes, sondern jede Bäckerei hat wirklich so diese Backstube mit dran. Das war so das Erste, was mich total beeindruckt hat. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wir haben natürlich auch noch die gute Bäckerei angeguckt. Also hauptsächlich, wir haben schon mal reingeguckt in Bäckerei, die jetzt, ja, die nicht auf dem Yannick seiner Liste waren. Klar, aber er hat uns speziell halt natürlich auch die gute Bäckerei gezeigt. Und das war einfach, ja, also wie man sich's vorstellt. Man kommt rein, es duftet natürlich bis auf die Straßen aus, weil natürlich auch der ganze Tag dann dort auch was passiert. Und Ja, also angefangen vom Baguette, das war natürlich auch cool, dass man einen Franzose dabei hatte, der uns dann gesagt hat, auf was man auch achten muss. Das ist ja wie bei der Brezel auch. Jemand, der sich richtig auskennt, weiß dann nochmal mehr, auf was muss man achten. Und das werden wir hier sicher dann auch in 2-3 Wochen mit Yannick, kann er das viel besser erklären wie ich. Aber einfach das, ja, dieses Lifestyle-Gefühl, einfach auch mit dem Baguette unterm Arm, es war einfach ein richtig tolles Erlebnis. Und genau. Was auch interessant war, dass eigentlich jede Bäckerei hat jetzt nicht nur Backware, sondern was auch immer dabei war, war eine Theke mit Salate und Getränke. Also eine Getränketheke oder eine Getränkekühltheke, also in größerem Umfang als bei uns, das war einfach Standard.
Also so eine Snackabteilung so ein bisschen.
Ja, genau, also sieht man hier in Bäckerei ja auch, aber da war es wirklich auch in jeder Bäckerei, das Backware-Sortiment war jetzt nicht mega ausufernd, aber es gab immer auch eine Salattheke, die voll war und eine Getränketheke. Weil, also zumindest, wie gesagt, das ist jetzt alles nur Paris, was ich hier berichte. Der Franzose oder ja, die Leute, die dort in Paris eben arbeitet, in der Mittagspause, sich dann schon auch was gönnet. Ja, und dann gibt es eben einen Salat und ein Sandwich oder sowas dazu und ein Getränk. Und das war einfach auch so Standard. Das fand ich auch ganz, ganz interessant. Mhm. Genau.
Wie ist so die Produktvielfalt in deiner Boulangerie? Bei mir ist es echt schon eine Weile her, dass ich selbst schon mal in Frankreich allgemein war. Ja. Wie ist so, also haben die auch so eine breite Masse oder haben die sich reduziert auf 10, 15, 20 Artikel?
Also schon auch eine gewisse Vielfalt, aber man hat schon dann immer wieder auch die gleichen Produkte gesehen. Also klar, Baguette sowieso, immer frisch, immer warm, in mehrere Varianten meistens auch. Also es gibt ja, ich kann das ganz schlecht aussprechen, weil das ist überhaupt kein Französisch, aber so Baguette Tradition, Baguette Rustique meistens, und es hat gewisse Vorgaben. Also die Tradition, da darf dann auch nichts drin sein, an Zusatzstoffe und so weiter. Genau, und dann gibt es eben, klar, Croissant, Pain au Chocolat, also sprich das Schokocroissant, würde man bei uns sagen. Dann gibt es Cronuts ganz viel, das fand ich auch spannend. Okay. Die sind bei uns ja eigentlich schon lange wieder verschwunden, aber also ich habe einen gestern, du, unglaublich. Also tourierter Croissant-Teig, dann in Muffinsform, in verschiedenste Varianten. Dann sieht man immer auch Rosinenschnecke. Mhm. Also heißt dann auch, also wie Pain au Chocolat, eben Rosinenschnecke, also auch aus Croissant-Teig nehme ich an. Da waren wir dann in einer Boulangerie, die war speziell auf diese Schnecke spezialisiert. Die hatte das dann noch mit Mandeln, mit Pistazie. Pistazie sieht man eh viel. Genau, und dann eben verschiedene Brote. Und dann immer auch diese Sandwiches, also Baguettes belegt, etwas kleiner als die normale Baguettes. Oh, da habe ich auch eins gegessen mit Tomate Mozzarella. Wahnsinn, mit Bärlauchpesto. Also es war gigantisch, es war wirklich so lecker. Die Baguettes alle viel, viel kleiner als bei uns. Also meistens nur 250 Gramm Gebäckgewicht. Relativ dünn. Genau, und das war eigentlich so das meiste. Und was man dann auch oft sieht, sind Brote mit Früchte. Also so Früchtebrote irgendwie mit Aprikose, mit Feige. Das war interessant und ja, genau.
Lass mich mal noch geschwind auf die Brote so ein bisschen eingehen. Also haben die auch so Vollkornbrote, so wie jetzt bei uns, oder findet man sowas jetzt eher gar nicht? Das ist schon alles eher in die hellere Richtung so.
Ja, also so Vollkornkastenbrote hat man jetzt nicht so häufig gesehen, gab es schon auch mal, aber eher, würde jetzt mal sagen, ein Randprodukt. Klar, viel helle Brote, auch Brote dann teilweise aus dem Baguette-Teig und so. Ein grünes Brot, da war dann grüner Tee drin und so, also schon auch speziellere Sachen. Wie gesagt, viel auch mit Früchte, sieht man in Straßburg ja auch viel. Vollkornkastenbrote eher selten.
Okay.
Ja, und dann natürlich halt immer der ganze Tag laufen, frisch. Und das fand ich jetzt auch, das fand ich auch spannend. Morgens war die Theke gar nicht voll. Und da lief bei mir sofort ein innerer Film ab, weil wir sind ja immer so, 6 Uhr macht der Laden auf, muss alles da sein. In Frankreich ist das gar nicht so. Und in Deutschland war das früher ja auch nicht so. Da sind die Leute ja mehrmals täglich zum Bäcker gegangen. Klar, jetzt muss man dann wieder dazu, es ist eine Großstadt, das ist anders. Du kommst vielleicht vor dem Geschäft vorbei, kommst nach dem Geschäft vorbei. Und dann willst du dein Baguette vielleicht, du bist da abends zum Griller, brauchst du es nicht unbedingt morgens kaufen. Aber auch so, die Theke war morgens noch gar nicht voll, sondern die entwickelt sich im Laufe des Tages. Und das fand ich auch so spannend irgendwie. Und ja, ich habe auch das Gefühl, eine ganz andere Wertschätzung fürs Bäckerhandwerk. Es gehört viel mehr dazu als bei uns. Also ich glaube, man geht tatsächlich dann mehrfach täglich einfach auch in die Bäckerei, eben morgens mal sein Croissant. Da kommt niemand auf die Idee, das Sandwich, das man dann in der Mittagspause isst, morgens schon zu kaufen. Mittags geht man nochmal hin und abends vielleicht nochmal. Und das fand ich mega spannend. Und ja, wenn mir oder ich kann dann nur für uns sprechen, macht uns dann immer so den Druck, dass alles fertig sein muss und muss vielleicht gar nicht, sondern vielleicht kann man hier die Kunden auch ein Stück weit sensibilisieren, darauf hinweisen, wie sowas abläuft und dass es vielleicht besser ist, dass nicht morgens alles da ist, weil es dann mittags eben frischer ist. Also sehr spannend.
Mhm. Ja, also cool. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, wie ist auf dem Dorf in Ding, oder also generell in der ländlichen Region. Aber ja, macht total Sinn. Also ich finde es schon klar, wie du sagst, in der Großstadt, wenn du mehrmals am Tag vorbeiläufst, macht es Sinn, wirklich seinen Mittagssnack halt auch wirklich mittags zu kaufen und nicht, oder das Paket für den Abend am Abend. Ja,
ja, also, bis spannend. Total. Ja. Wie es auf dem Dorf ist, klar, kann ich gar nicht beurteilen. Dann wird man Janik auf jeden Fall fragen. Ja, und ja, dann natürlich halt laufend frisch, klar, die Croissants, das war natürlich mega. Also was, und was auch so ein klassisches Produkt war, war ein Croissant, das mit Nougat und Mandel oder Schokolade und Mandel noch gefüllt war. Mhm. Und zwar hat der Janik das so erklärt, das sind meistens ein Croissant, die nicht verkauft worden sind. Die werden am nächsten Tag aufgeschnitten, da kommt Schokoladenfüllung rein und Mandelfüllung. Dann auf das Croissant auch nochmal Mandelfüllung und noch gehobelte Mandel und dann nochmal in den Backofen. So haben sie zum Teil auch ausgesehen, also wirklich teilweise optisch nicht so schön, aber ey, geschmacklich, also ich bin dahin geschmolzen. Ich habe gleich am ersten Bäckerei, erster Tag, habe ich mir so ein Ding gekauft, das war
Hammer.
Hammer.
Wie viel Bäckerei habt ihr in Summe jetzt euch angeschaut? Ja,
bestimmt 30 Stück.
Wow, okay.
Ja, also wir sind, ich glaube, 15 Kilometer gelaufen in der Zeit. Am ersten Tag haben wir das Handy noch mitlaufen lassen, waren es, glaube ich, 12 Kilometer, am zweiten war es dann nur noch ein halber Tag. Mhm. Ja, also es war eine mega lange Liste und halt immer mit der U-Bahn, mit der Metro von einem Fleck zum anderen, von einem Viertel ins andere. Das war ja auch total faszinierend. Die fahren ja ohne Lokführer, die Dinger. Also das fand ich auch spannend, weißt du, für mich als Landei natürlich wieder was Neues. Total cool. Also die Metro vermisse ich jetzt schon hier bei uns. Wenn du bei uns einen Zug, weißt du, das noch als Anekdote, da komme ich zurück gestern Abend. Stuttgarter Hauptbahnhof, komme ich zurück mit dem TGV, hatte schon die Fahrkarte für den Anschlusszug nach Schwäbisch Hall. Ja, dieser Zug fällt leider aus. Grund dafür ist die zu späte Bereitstellung des Zuges. Nee, das gibt's nicht echt.
Ach, witzig.
Okay. Und in Frankreich, in Paris, krasse Gegenteil mit der Metro. Genau, also so, ich schätze so 25 bis 30 Bäckerei. Am Schluss waren wir auch nicht mehr aufnahmefähig.
Mhm.
Ja, genau.
Aber hat jede Bäckerei was Besonderes gehabt oder waren die alle so, ich sage jetzt mal, Standard hohe Qualität, aber halt vom Produktsortiment besonders. Mhm. Oder war es schon so, dass jede Bäckerei so sein gewisses Special hatte?
Produktsortiment war relativ ähnlich, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich muss natürlich aufpassen, was ich sage, weil wie gesagt, ich war jetzt halt in dieser Blase unterwegs, die mir da jetzt eröffnet wurde sozusagen. Es gab meistens ein Produkt, wo der Janik gesagt hat, oder ja, da ist jetzt bei dem ist jetzt das und das besonders gut oder gerade diese Bäckerei, wo halt dann auf Schnecke spezialisiert war. Wir waren in der ältesten Konditorei Paris, die war natürlich nochmal ganz anders. Wir waren in einer Konditorei, die hat sich auf Eclairs spezialisiert, also da war die Theke voll und einfach auch so ästhetisch anspruchsvoll, mhm, und wirklich ansprechend. Dann so kleine Eclairs, große Eclairs, 6 Stück in einer kleinen Karton drin, also das gab es halt auch, also das gab es schon auch, aber so die klassische Boulangerie, da waren die Sortimente dann relativ ähnlich. Also dieses Schokomandel-Croissant zum Beispiel, das hat man dann in die meiste Bäckerei dann gesehen. Oder klar, Croissant-Baguette, das war dann schon standardmäßig überall dabei. Was auch interessant war, die Baguette und Croissant sind sehr, sehr günstig. Also Baguette kostet nur 1 Euro oder sowas.
Ach was, echt?
Croissant 1,20.
Ja.
Aber diese andere Sache, diese spezielle Sache sind dann sehr, sehr teuer. Also das ist eben wie bei uns die Brezel, da wird verglichen. Da sind die Bäckereien sehr, sehr günstig. Das ist im Prinzip ein Standardprodukt. Aber dann eben Quiche, 1 Stück, 6 Euro. So ein Sandwich, das Sandwich, was ich vorher erwähnt habe, hat auch 5,90, glaube ich, kostet. Also da wird dann quasi das Geld gemacht sozusagen. Ja, viel aus so Bäckerei-Restaurant Konzepte, wo dann eben eine Bäckerei da ist, aber auch dann Mittagstisch und so. Das war auch spannend. Da haben wir in einem Konzept haben wir Mittagessen. Da gab es dann eben Quiche und verschiedene ganz kleine Gerichte. Das war auch sehr, sehr interessant.
Mhm. Oh Gott, ich bin so neidisch.
Ja,
was ich vor allem so geil finde, generell in Frankreich, egal wo ich jetzt schon war in Frankreich, egal wie groß die Bäckerei ist, die sind immer sehr stylisch gemacht, sehr wertig, sehr, sehr bodenständig, schön einfach. Also die haben immer, immer so eine Atmosphäre von, da geht das Herz auf.
Ja.
Das finde ich der Wahnsinn. Also ich frage mich, wie das eine komplette Nation hinkriegt, ihre Läden so zu gestalten, dass dir da immer das Herz aufgeht, weil das ist wirklich so wunderschön. Du siehst dir ja wirklich aus, das sieht ja wirklich alles so aus, wie wenn du in Pinterest stylische Bäckerei eingibst. Ja. Und ich glaube, alle Fotos, die du in Pinterest siehst, sind in Frankreich gemacht worden, gefühlt. Also das ist schon der Wahnsinn. Also Frankreich hat da wirklich eine ganz, ganz tolle Kultur.
Ja, also das kann ich bestätigen. Das war alles, also es hat mich auch sehr ästhetisch sehr angesprochen und halt auch diese Wärme, die halt von einer Bäckerei ausgeht, wenn dahinter auch noch backen wird. Und was auch immer total spannend war, ja, kein Platz, weißt du, ich kann mir vorstellen, Paris ist die Miete jetzt nicht gerade günstig, also sprich, der wurde da wirklich auf engstem Raum teilweise, wurde da produziert mit einem Kühlschrank, klar, und dein Sortiment ja auch überschaubar. Also Wahnsinn. Dann war auch noch interessant, da gab es so ein Konzept, das war, glaube ich, die kleinste Bäckerei, die ich jemals gesehen habe. Das war so eine Art Feinkostkonzept. Der hat sein Brot selber backen, aber hatte dann in der Theke auch eine luftgetrocknete Salami, einen guten Käse. Der Kneter stand im Kundebereich, also wo die Kunde am Tisch sitze, da stand ein ganz kleiner Kneter, so ein Planetenrührer, wo man den Kessel rausnehmen kann. Er hatte wirklich so ein quadratischer Tisch, wo er aufgearbeitet hat, und ein Ofen mit 2-3 Herde, und wirklich auch natürlich auch wenig Brot in der Auslage. Aber es hat gereicht, und dann halt so, ich habe mir das so bildlich vorstellen können, das war Mitte am Tag, deswegen saß da niemand, aber also mehr brauchst du nicht, da hat er noch einen guten Wein in der Auslage gehabt, und das war sein Konzept. Das fand ich dann auch total spannend, einfach zu sagen, hey, ich mach's Brot selber und hol mir noch eine gute Salami, gute Käse, gute Wein, mehr brauchst du doch nicht.
Ja, ja.
Und das war so cool, und dann waren wir noch, allgemein war es natürlich kulinarisch ein totales Erlebnis. Wir waren dann auf dem Weg zum Abendessen an dem einen Tag, wo wir den ganzen Tag unterwegs waren, sind wir an einem Käserestaurant vorbeikommen, und dann hatten wir noch ein bisschen Zeit zum Abendessen. Dann war es erst eine Schnapsidee, aber haben wir dann tatsächlich gemacht, hey, lass uns doch hier hinsitzen, lass uns eine Käseauswahl bestellen, einen guten Weißwein dazu. Hammer.
Hey, entdeckt hier jemand seinen Zugang zum Wein, oder wie?
Ja, ich bin ja schon dabei, ein bisschen einen Zugang zu finden. Ja. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus, aber das hat super gepasst. Dann saßen wir da draußen, mehr oder weniger an der Straße. Ich habe auch Bilder davon. Also das war, da gab es 2 Käseplatten mit 8 verschiedenen Käse, vom ganz milden Käse bis zum Roquefort.
Was ich in Frankreich ja auch immer gemacht habe, ich habe immer, egal wo ich war, habe ich immer gesagt, ich will nicht im Hotel frühstücken, sondern raus auf die Straße und irgendwo dich an einer Eckcafé hinsetze, an eine Boulangerie, und dort, oh, das ist das wahre Leben, ey. Also,
ja, es ist super. Also es ist wirklich Lebensgefühl.
Wir fahren jetzt nach.
Und ich habe am ersten Tag noch den Fehler gemacht, im Hotel zu frühstücken. Den habe ich schon direkt in der ersten Bäckerei bereut.
Ja.
Am zweiten Tag habe ich natürlich nichts gefrühstückt, meine Kollegin trotzdem gefrühstückt, verstanden habe ich es nicht, aber okay.
Ja.
Es war einfach.
Aber das Hotel ein war dann Erlebnis. Auch mit da drin?
Hotel war mitten in Paris.
Okay.
Direkt 2 Minuten von der U-Bahn-Station weg. Es war wirklich ein Erlebnis. Und man kann sich vieles, glaube ich, vieles funktioniert hier sicher nicht. Wir sind eine ganz andere Struktur. Wir sind ja auch auf dem Land und so. Aber man kann doch, glaube ich, vieles mitnehmen, vieles lernen. Die Eindrücke waren wirklich Wahnsinn.
Weißt du, wie die Ausbildungsverhältnisse in Frankreich ablaufen?
Keine Ahnung.
Das müssen wir ihn dann fragen, wenn er da ist, auf jeden Fall. Würde mich interessieren, gibt es da auch so eine klassische Ausbildung?
Gibt es, glaube ich, schon. Ja. Also er hat von seiner Ausbildung erzählt, und die Schule, wo er war auch nicht weit weg vom Hotel. Mhm. Also gehe ich davon aus, dass es schon auch noch eine Ausbildung gibt.
Er lebt auch direkt in Paris?
Nee. Er lebt irgendwo in Straßburg in der Nähe.
Okay.
Aber er arbeitet ja für die Mühle von Paris. Ja. Deswegen ist er oft in Paris, und die Schule war oder ist auch noch in Paris.
Okay.
Ja. Ja, also das war. Und überhaupt so diese Wertschätzung fürs Essen, dieses Lebensgefühl fast schon ein Stück weit, das ist einfach anders wie bei uns. Und ja, also. Schau, Leute, dieses Käserestaurant, ich habe ein kurzes Video gemacht, habe es, glaube ich, auch in Insta reingestellt. So, Ja. Theke voll mit Käse und wirklich halt Qualität.
Ja, du, die Franzosen machen schon ganz, ganz viel richtig.
Und was auch interessant war, ja, auf jeden Fall, und was auch interessant war, man stellt sich Paris ja immer so pulsierendes Stadtleben vor. Es gab so viele wirkliche Gassen, wo total ruhig waren, wo man echt, so wie du gesagt hast, sich vor Bäckerei setzen konnte, davor das Restaurant setzen konnte und ja, einfach in Ruhe was essen konnte. Das war echt toll.
Das fand ich in Frankreich auch immer, oder beziehungsweise in Paris immer so spannend, wie du gerade sagst, du fährst mit der Metro 5 Stationen, steigst aus und das ist einfach ruhig. Und denkst du, was, ich bin mitten in Paris, ja, und es ist einfach ruhig, ja, also es ist wirklich, wirklich beeindruckend.
Wir waren dann noch in der Galerie Lafayette, heißt es, da gibt es also so eine Art KDW auf Französisch, und da gibt es noch Galerie Lafayette Gourmet, wo dann wirklich ganze Galerie mit Bäckerei, Konditorei dort einen Verkaufsstand sozusagen haben. Das war auch, also wir konnten, das war der letzte Akt sozusagen, bevor wir heimgefahren sind, also wir konnten gar nichts mehr aufnehmen, aber es war trotzdem mega beeindruckend zu sehen, dann auch mit Macarons, Läden mit Macarons, da habe ich dann meine Kinder was mitgenommen, aber weißt du, Preise, also 7 Macarons, 20 Euro, also Wahnsinn, aber wirklich, wirklich toll und wirklich ein Erlebnis.
Ja, ja, weil du das gerade mit Dingen, mit einer kleinen Bäckerei, mit einer kleinen enge Backstube angesprochen hast, zwei Sachen. Nummer eins, wie viele Leute arbeitet in so einer klassischen Boulangerie? 2 Leute im Verkauf, 2 in der Backstube?
Ja, also oft war es tatsächlich so, dass ich habe, ja, 2-3 Leute wirklich nur hinten in der Backstube waren oder manchmal auch sogar nur einer. Und im Verkauf meistens auch 2-3.
Okay. Und dann, was mir kurz, ich bin kurz mal so ein bisschen auf der Bongard-Seite abgehängt, also auch ja ein Ofenhersteller aus Frankreich. Mein Vater hat so einen und ich wusste lang nicht, dass die überhaupt noch am Markt sind. Also das wusste ich gar nicht. Und bin so ein bisschen auf der Website und geil ist, da ist so ein Bäckereiplaner und was mich da fasziniert hat, war, da gibt es Bäckereikonzepte bis zu ab einer gewissen Quadratmeterzahl und die gehen ja wirklich bei 35 Quadratmeter los. 35, Wahnsinn. 50, ja. 100, über 200. Dachte ich, Wahnsinn. Und das zeigt einfach, wie es in Frankreich abläuft. So, die sind wirklich gewohnt, eine Backstube auf ganz, ganz engem Raum auszustatten und das fasziniert mich total. Also wirklich der Wahnsinn. Und aus so was Kleinem dann so eine Qualität rauszubringen, ja, ist halt
für mich unvorstellbar. Also
eine hohe Kunst.
Ja, als absolut.
Wahnsinn, ja.
Doch, das war schon sehr beeindruckend.
Cool. Oh Mann, ich will jetzt echt nach Frankreich. Das ist brutal. Also, oh Gott, mir geht wirklich selten so das Herz auf wie in so einer kleiner französischen Bäckerei. Das ist wirklich was sehr, sehr Schönes und was fürs Herz.
Kulinarisch habe ich natürlich auch alles mitgenommen, was geht, oder fast alles. An dem einen Abend waren wir dann in so einer Brasserie. Das war so ein bisschen, ich sag mal, Brauhaus-Atmosphäre. Das war auch extra so gewählt und dann musste ich natürlich auch Schnecke probieren.
Ja.
Also ich hab's gewagt.
Und?
Braucht man nicht. Ja, also die schmecken eigentlich nur nach Kräuterbutter, weil ich habe den gefragt, wie das gemacht wird. Also die wird gekocht. Also erstmal wird das gesalzen, damit der ganze Schleim weggeht. Dann wird das gekocht, dann wird das zurück ins Schneckerhaus packt. Die Schneckerhäuser werden vorher auskocht. Und dann kommt Kräuterbutter dazu und die schmecken eigentlich fast nur nach Kräuterbutter, aber die Konsistenz ist also schon sehr speziell.
Man bricht die so auf, oder was?
Nee,
so
man hat so eine spezielle Gabel und dann zieht man die raus.
Ja, ja. Meine Mutter sagt immer, ich muss nicht vom Beste haben.
Und dann habe ich gestern erst Steak Tartare. Mhm. Ist ja auch so was Klassisches, ja. Französisches, war richtig lecker.
Ja?
Ja, okay. Also das ist ja rohes Hackfleisch im Prinzip. Mhm. Das war richtig gut.
Also wie ein Mad Eagle.
Sozusagen, ja. Nur ein bisschen anders, deutlich weicher als jetzt bei uns die klassische Mettwurst, nicht so gummimäßig. Aber das war richtig lecker.
Ja, okay. Aber ja, du, die Franzosen machen uns nichts vor, die können schon was. Also
die können schon was, ja. Froschschenkel habe ich ausgelassen, die haben wir fürs nächste Mal aufgehoben. Wobei, das schmeckt anscheinend wie Hühnchen und sieht auch so ähnlich aus. Also das könnte ich mir jetzt tatsächlich eher fast noch vorstellen wie Schnecke, aber gut, dann wurde halt als Vorspeise Schnecke bestellt. Die haben sich der Arsch abgelacht, wie ich mich angestellt habe.
Ja. Du, ich bin da ja auch so, man muss das einfach probieren. Als ich in Schottland war, habe ich auch Haggis probiert.
Was ist das?
Herz, Lunge, Leber vom Schaf und das, okay, das sieht aus wie Hackfleisch letztendlich.
Ja, Herz habe ich schon gegessen, Lunge noch nicht, Leber schon.
Ja, du, man muss es probieren. Also ich war jetzt auch nicht scharf drauf, um mir eine riesige Portion zu bestellen, aber ich habe damals zum Kellner gesagt, hey, kann ich so ein kleines Versucherle haben, das wäre echt gut. Und dann habe ich es halt versucht, das ist, ja, also ich würde jetzt trotzdem keine Portion bestellen, aber mein Gott, aber ich versuchen möchte es trotzdem. So, wenn man es schon mal in dem Land ist, dann muss man es auch versuchen.
Ja. Müsse, ja, aber ich denke, nee, komm, ich kann keinen Genuss-Podcast aufnehmen, Genusskolumne schreiben, dann sage ich, ich probiere keine Schnecke.
Ja, du, da muss man durch, ja.
Und ich habe dringend Inhalte für den Podcast braucht.
Ja, nee, was wollt ihr noch zu Frankreich? Keine Ahnung.
Ja, also lohnt sich auf jeden Fall.
Total, total.
War eine Reise wert.
Ja.
Bevor ich in Paris war, war ich Englisch unterwegs. Ich war nämlich beim Seminar von Wayne Caddy. Wayne Caddy kannte ich vorher nicht.
Wir sind heute ein sehr internationaler Podcast.
Sehr international heute.
Ich kannte ihn auch nicht, aber er sieht richtig lässig aus auf jeden Fall.
Er ist auch mega lässig. Folgst du ihm inzwischen auf Insta, hat über 30.000 Insta-Follower?
Nee, tatsächlich noch gar nicht.
Und er hat mir tatsächlich so eine Schürze gekauft. Er hat nämlich am Ende von seinem Seminar diese Schürze verkauft, die mega stylisch sind. Und die habe ich mir auf jeden Fall, die habe ich mir gegönnt für 30 Euro. Und ich wusste auch bis dato nicht, dass Engländer Brot backen können, aber der Mann kann es. Also das war auch sehr, sehr beeindruckend.
Das sah wahnsinnig gut aus auf seinem, also am Abschluss vom Seminar habe ich so einen Schwenk über das ganze Sortiment gesehen bei dir in der Story. Das sah schon richtig gut aus. Also Wahnsinn. Du hast gerade Engländer gesagt. Ist er wirklich Engländer?
Ja. Er ist tatsächlich Engländer, ja.
Okay. Der Schotter traue ich beim Essen jetzt noch mehr zu wie der Engländer, aber okay.
Nee, tatsächlich. Und er war auf viele Wettbewerbe, hat auch viele Preise gewonnen. Er macht viel mit natürlicher Fermentation. Also das war total interessant und sehr praxisnah. Also immer wieder auch erklärt, wie man es in der Bäckerei umsetzen kann. Weil nichts ist schlimmer wie ein Seminar, wo du dann alles mögliche an Spielereien machst, wovon nichts umsetzbar ist. Das war sehr, sehr gut. Man konnte noch seinen Sauerteig noch am Schluss mitnehmen, habe ich natürlich gemacht,
aber
es nachher nichts anderes ist wie mein eigener, aber sehr, sehr milde Sauerteige, ja, das war sehr interessant.
Und was war so besonders an ihm, an seiner Art, wie er es macht?
Einfach lässig. Ja. Okay. Einfach lässig und sehr, wie soll ich sagen, mir fällt das Wort gerade nicht, sehr, sehr praxisbezogen, also praktikabel alles. Jetzt nicht mega theoretisch, sondern einfach gesagt, hey, hier, so mache ich das und so viel Stunde und den Teig, du kannst ihn entweder erst reifen lassen, dann ins Kühlhaus oder du tust ihn gleich ins Kühlhaus, dann kannst du ihn länger im Kühlhaus halten. Einfach, das ist einfach ein Praktiker, das hat man einfach gemerkt und sehr pragmatisch, jetzt habe ich es. Ja. Einfach auch umsetzbar.
Hat er auch noch eine eigene Bäckerei oder macht er
nur? Nee, der ist so Lehrer an der School of Food in, ich glaube, Nottingham.
Okay.
Macht aber auch eigene Kurse inzwischen, die laufen unter dem Namen Sourdough Slingers.
Okay.
Also Slingers lässt sich schlecht übersetzen anscheinend, heißt irgendwie sowas wie Sauerteigwirbler. Einfach eine total super Herangehensweise, auch das nicht jetzt das Seminar total überfrachtet, sondern wir haben, glaube ich, 8 Produkte gemacht, weshalb man hat sich auch wirklich Zeit nehmen können. Man kann danach auch was umsetzen davon. Wir hatten viel Kaffeepause dazwischen. Klar, also das war wirklich sehr inspirierend auch.
Das ist aber schön, dass sich quasi die Kulinarik von Großbritannien von innen raus selber heilt.
Sozusagen,
es braucht keine Einflüsse von außen, sondern es kommt tatsächlich ein Engländer, der zeigt, wie es richtig geht. Ja. Also Respekt, ja. Ja, und wie war so die Vielfalt? Also war das jetzt alles trotzdem sehr weißmehllastig?
War sehr weißmehllastig. Wir haben also zum Beispiel ein Rye-Sourdough-Baguette gemacht, also Roggensauerteig-Baguette. Da waren irgendwie nur das Anstellgut war nachher Roggensauerteig. Also wo sich der Deutsche gleich irgendwie ein dunkles Baguette vorstellt. Also das zeigt so ein bisschen, wie die Engländer halt ticket. Ein Ryabatta, also sprich ein Ciabatta mit Roggenmehl, aber da war es genauso. Das war trotzdem hell, aber halt die Ursprungs-Sauerteig-Kultur war Rocke. Das war schon sehr gut. Wir haben auch ein Vollkornbrot gemacht, aber auch ein sehr lockeres, leichtes Vollkornbrot. Mhm. War richtig gut.
Wie alt ist der Typ so?
50 rum, würde ich mal schätzen, ja.
Doch, aber wahnsinnig gut drauf. Also
ja, total, war total lustig auch. Mhm. Ja, so alle halbe Stunde hat er einen Kaffee braucht gefühlt. war richtig gut. Also sehr zu empfehlen, auch Quereinsteiger dabei. Ich habe 1, 2, 3 Quereinsteiger kennengelernt. Die Milena von Ohrenbrot war dabei. Patchbrot, weiß nicht, ob du das auf Insta schon mal gesehen hast, auch ein Quereinsteiger, ursprünglich Fotograf. Auch Pfarrersohn haben wir festgestellt. Im Seminar Fabian Niehaus, der jetzt diese Woche seine Quereinsteigerbäckerei eröffnet hat. Also
aber ehemals Fotograf, jetzt Bäcker, oder was?
Ja, genau. Ach, genau, andersrum wie du.
Ja, witzig.
Okay. Hab ihm schon gesagt,
ja. Ja, Wahnsinn. Okay, cool.
Ja,
wo hat er seine Bäckerei?
Ganz oben in Norddeutschland. Also wir sind herzlich eingeladen, irgendwo zwischen Hamburg und Bremen. Patchbrot, wenn es interessiert, auf Instagram auch. Sehr, sehr spannend. Macht das ganze Leute mit seiner Frau. War echt auch sehr nett. Ja. Was macht dein Weinkeller?
Ja, das sieht immer noch aus wie vor 3 Wochen.
Nichts passiert?
Nee, also ich bin ja gerade eher im Planprozess für den heftigen Umbau von der Hütte. Das steht tatsächlich erstmal vorne an, wobei momentan Handwerker ist ja echt eine Katastrophe. Also ich habe meine Baugenehmigung, endlich.
Okay, super.
Ja, das ist total geil, also ohne Anstalter, ohne irgendwas. Das Projekt kann jetzt starten, allerdings habe ich jetzt mit unterschiedlichen Gewerken gesprochen und der O-Ton von alle ist so, also süß, dass du glaubst, dass du das ja noch in Handwerk kriegst. Also da wird vor Ende diesen Jahres, Anfang nächstes Jahres nichts passieren. Was mir aber wieder Zeit lässt, zum einen, um es alles gut vorzubereiten und zum anderen für solche Spielereien wie ein Weinkeller oder meine Garderhütte, mein Holzofen. Also ich habe ja so viele Projekte noch, wo ich davor einfach noch machen kann. Von dem her, alles gut, alles entspannt.
Dein Häuslerofen könntest du dann jetzt mal holen, oder wie war das?
Genau, ich muss halt erstmal noch ein Fundament betonieren im Garten und dann kann ich den holen. Ja. So, das ist ein großes Projekt für das Sommer.
Hast du was im Garten eingepflanzt?
Ja, voll. Also ich nicht. Meine Frau hat sich das, ich will jetzt nicht sagen, unter den Nagel gerissen, aber das war tatsächlich so ein bisschen, ich bin letztes Jahr, bin ich öfters mal auf YouTube abgehängt und habe mir so Gartenvideos angeguckt, so Salat, Tomate, fand es total geil und dann haben wir ja auch einen Garten angelegt und dann hat sich irgendwann so meine Frau da drin so richtig, richtig verliebt und richtig drin gefunden und die tobt sich da voll aus und wir haben jetzt sogar zwei Gärten bei uns, also einen haben wir jetzt nach vorne gelegt, weil da einfach das sonnigere Platz ist für Gewächshaus, alles drum und dran und hinter haben wir so einen Garten, wo Gurke, Zucchinis, Kürbisse ganz gut wachsen, Spinat wächst da richtig gut und tatsächlich esse mir jetzt schon seit zwei Wochen das Salat aus dem Garten und das wird richtig gut, also wirklich top. Radieschen sind super, aber wie kommst du auf die Frage?
Nur so, weil du gerade Garten gesagt hast und wir auch jetzt angefangen haben, wir sind mega spät dran dieses Jahr, wir haben es einfach nicht früher geschafft, wir haben heute Tomatenpflanze oder meine Frau ehrlich gesagt Tomatenpflanze neu gesetzt und so.
Aber es ist schon unfassbar cool, wenn man dann so mega zuguckt, wie es wächst und so.
Das gehört ja auch zum Thema Genuss, deswegen habe ich das heute auf dem Zettel.
Ja, voll, voll.
Bei Salat erschließt sich mir der betriebswirtschaftliche Hintergrund noch nicht. Also ich finde, bei Tomate macht es mir irgendwo Sinn. Okay, du sitzt eine Pflanze, dann kannst du ernten. Bei Salat tust du einen kleinen, nein, tust du einen großen raus. Das verstehe ich immer nicht so richtig.
Ja, vor allem Kopfsalat ist halt voll doof, weil dann schneidest du den halt weg und dann ist er weg.
Ja, so, ist ja das, was ich meine.
Ja, aber der Zupfsalat ist cool. Also
okay.
Ist halt cool.
So. Flücksalat
oder so. Flücksalat,
ja, genau. Ja.
Das ist halt richtig cool, aber Kopfsalat ist halt
ja, ich finde es so, also weißt du, bei Tomate finde ich auch cool oder auch so andere Sachen, wo du dann wirklich was wachsen siehst und dann erntet man ja auch mehrmals und so und bei Kopfsalat, das habe ich mit meinem Bruder die Diskussion letztes Jahr schon immer gehabt, der hat mir schon immer schlapp gelacht, weil ich immer wieder angefangen habe davon, also mir erschließt sich da der Hintergrund, die tun einen kleinen, nein, holen groß raus, keine kleine große kaufen. Aber gut, es geht natürlich auch darum, wo wächst da, was oder spritzt sie nichts und so weiter. Aber bei Salat hast du halt auch immer das Theater mit Schnecke und so.
Ja, wobei wir haben dann im Hochbeet.
Ja, okay.
Wir haben so, also was heißt Hochbeet? Wir haben das Coole ist, wir wohnen ja in einem alten Bauernhaus. Wir sind mal so durch die Scheune durchgegangen und da gab es halt ganz viele so alte Troge und so, weißt du, so aus Holz. Und das war halt richtig cool, die zum Hochbeet umzubauen. Und was halt ich mir schon gedacht habe bei Kopfsalat, weil bei uns war es halt so, Anne hat 9 Kopfsalate einpflanzt und zack, hast du halt auf einmal 9 Kopfsalate, die du essen musst. Ja? Von dem her macht es schon Sinn, die glaube ich 2 Wochen weiße Ei zu pflanzen, sodass du wirklich da ein bisschen ein Ding drin hast, weißt, weil wenn nichts Schlimmeres, wie wenn du dir halt zu arg, also schießt, sagt man da.
Ja, dann das ist nichts.
Genau, von dem her musst du halt schon wenig gucken, aber also ich finde Gartenarbeit total cool. Wie gesagt, ich komme da dazu, das macht meine Frau alles, aber ich finde es wunderschön, da abends am Garten oder im Garten zu sein und zu gucken, wie alles wächst und blüht und das ist
voll schon cool. Ja. Bist du bereit für einen Flachwitz?
Scheiße, ja.
Bei Kopfsalat, sorry, ich muss dran denken, weil meine Tochter erzählt mir den ständig. Was ist grün und klopft an der Tür?
Klopfsalat.
Yes! Also das, um das Niveau heute schön flach zu halten.
Ja, genau, der war echt gut. Der war.
Ja, meine Tochter bringt ständig solche. Ich habe noch Feedbacks dabei. Lass uns noch ein paar Feedbacks raushauen, oder? Die haben am Anfang jetzt ans Ende geschoben und zwar tatsächlich relativ aktuelle. An dieser Stelle muss ich sagen, ich schaffe es wirklich die letzte, glaube 4 bis 6 Wochen habe ich keine E-Mails mehr beantwortet. Ich habe alle gelesen, deswegen an dieser Stelle mal kurz sorry, aber ich schaffe es einfach gerade nicht, aber ich werde alle noch beantworten. Ich habe jetzt 3 aktuelle mitgebracht und zwar eins von der Claudia aus Templeton, Kalifornien.
Ah, das habe ich auch gelesen.
Euer Podcast weckt sehr viele Kindheitserinnerungen in mir, weil sie kommt circa 35 Kilometer außerhalb von Stuttgart. Die Ausgaben jetzt haben wir ein neues Wort zur Sendung, Folge, jetzt haben wir noch Ausgaben, sind super unterhaltsam und immer sehr interessant. Da ich unser gutes schwäbisches Brot sehr vermisse, backe ich schon seit 30 Jahren mein eigenes Brot, verständlich in Kalifornien, und habe ein paar Fragen. Erstens, was muss ich an einem Rezept ändern, wenn ich Dinkelmehl, hier sehr teuer und schwer erhältlich, mit Weizenmehl austausche? Einfache Antwort, nix. Also es ist andersrum viel schwieriger, wenn ich Weizenmehl nehme anstatt Dinkelmehl, muss ich eigentlich nichts ändern. Ich muss die Knetzeit erhöhen, das muss ich wahrscheinlich. Eventuell nimmt es ein bisschen mehr Wasser auf, es ist viel stabiler. Ansonsten gibt es eigentlich nichts zu beachten. Wie viel Celsius ist Raumtemperatur in euren Rezepten? Genau, ich habe das manchmal stehe Raumtemperatur, damit ist natürlich, ich sag jetzt mal, über 20 Grad, aber unter 25 gemeint, irgendwo in dem
23, ja, 22,
so in dem genau, Dreh. Genau, irgendwo ja. In dem Dreh.
Es gibt übrigens eine Studie drum, das wollte ich nur schon einschieben, dass der Mensch perfekte Leistung bringt bei 24 Grad Raumtemperatur.
Echt? So warm?
Pro Grad, 21 Grad, ja, sorry, 21 Grad. Pro Grad fallend und oder steigend reduziert sich die Leistungsfähigkeit um 7%.
Oh, Wahnsinn, bei uns hat es über 30 in der Backstube.
Ja.
Ja, das ist echt ein Problem.
Kannst du ausrechnen.
Ja, es ist ja, wirklich, man merkt es, also man ist lange nicht so leistungsfähig.
Ja, aber genauso kann man, also das wollte ich einfach noch sagen, das kannst du auch ungefähr dann so auf Teig runterrechnen. Raumtemperatur 21, 22, 23 ist eigentlich perfekt.
Genau. Ja. Wo finde ich eure Shownotes für jede Ausgabe? David, bist du gefragt?
Du, gute Frage. Ich habe kurz bei Spotify auch mal geguckt, aber irgendwie ist Spotify da gerade ein bisschen komisch. Also ich trage die immer sauber fleißig ein, aber
gehen die verloren?
Nee, die gehen nicht verloren, aber du kannst sie bei Spotify nicht aufrufen gerade. Das ist irgendwie strange.
Findet man sie noch woanders auf der Homepage?
Auf der Homepage sowieso, okay. Klar. Logisch, bei Deezer und bei Apple Podcast findet man es. Nur bei Spotify ist gerade irgendwie ein bisschen komisch.
Gut, ja, es gab neulich auch die Rückfrage, dass das Kürbiskernbrot-Rezept weg sei. Ja, also einfach auf der Homepage gucken.
Genau.
Dann haben wir von der Sabine, also vielen Dank, genau, das war die dritte Frage. Vielen Dank an die Claudia. Uns schreibt noch PS, Laugenweckle mit Nutella ist okay, but ja kein Butter.
Mhm. Grüße nach Kalifornien.
Ja, geil, haben wir
Hörer in Kalifornien.
Sabine, grüßt euch. Hat heute tatsächlich 0,0 mit eurem Podcast oder Backen und Genuss zu tun, oder doch? Ich höre euch immer beim Joggen. Also Joggen ist auch Genuss. Joggen werden wir demnächst auch mal eine Folge drüber machen. Das habe ich auch für mich entdeckt und der David auch jetzt für sich. Oder schon länger oder wie auch immer. Genau. Und die Geschichte ist folgende von der Sabine. Ihr Tochter wohnt in Bietigheim und hat jetzt Haus gebaut in Harthausen. Harthausen ist Nachbarort von Kocher Steinsfeld, haben wir jetzt unseren neuer Kunde. Folgendes Dilemma. Also die Tochter zieht mit dem Mann und zwei Kindern dorthin, sind gerade täglich dort, Innenausbau und so weiter und wissen nicht, wo sie einkaufen sollen, Bäckerfiliale in der Nähe, kaufen sie jetzt immer wieder Ei, jeden Tag, wenn sie dort beim Renovieren sind und so weiter. Und die Tochter hat jetzt gefragt, Mensch, wo soll ich zukünftig nur meine Backware kaufen? Weil die Bäckerfiliale da, die war also nicht zufriedenstellend. Ich sage jetzt nicht, wo die ist, sonst kann man da rückverfolgen, wer das ist. Ist egal. Das Zeug schmeckt nicht, bockelhart und einfach nix. Okay, dann hat sie Podcast gehört und dann habe ich von der Neueröffnung in Steusfeld, also Kocher Steinsfeld, erzählt. Und dann ist ihr wie ein Groschen gefallen, dass das wohl der Laden sein muss, wo sie da immer vorbeifährt in Kocher Steinsfeld. Wo wir jetzt beliefern. Und das Ende der Geschichte ist, dass sie das ihrer Tochter erzählt hat und dass sie jetzt eine neue Backwarenlieferant hat, also dass sie jetzt ganz glücklich ist, dass sie dort einkaufen kann. Genau, das alles ist schon schwäbisch geschrieben, deswegen tue ich mir ein bisschen schwer, das hier so eins zu eins runterzulesen. Der Schluss lese ich trotzdem gerne noch vor. Macht im Sommer keine so lange Pause, ich brauche euch doch für meine Laufmotivation. Grüße, ich bin ein Mega-Fan, kein anderer Podcast begeistert mehr.
Cool.
Gut. Dann werden wir sind mega international, halt Frankreich, England, jetzt haben wir Kalifornien und jetzt haben wir als Abschluss die Schweiz. Der Matthias ist ausgewanderter Heilbronner, lebt seit bald 20 Jahren in der Schweiz. Auf unseren Podcast ist er über den Ohrenbrot-Podcast gestoßen und hat sich gefreut, dass mal jemand wieder gescheit schwätzt. Euer Podcast klingt fast nach meiner Kindheit. Und als Randbemerkung, meine beste Freundin hat bis vor kurzem in Schwäbisch Hall gewohnt und eine Ex-Freundin von mir kommt aus einem kleinen Dorf bei der Autobahnausfahrt Wolpertshausen. So, und er hat jetzt eine Frage zum rustikale Bauernbrot aus dem Backbuch und er findet es ein geiles Brot, groß geschrieben, saftige, krume, röschig, kruste, so viel Geschmack. Und das Beste, meine Weizenhefe weichgespülten Kinder lieben das Sauerteig-Roggenmischbrot. Und er hat zwei Probleme. Erstens, Ingmar hat es auch schon beklagt, es bleibt kein altes Brot für Brösel übrig. Und das zweite Problem, es wird immer so flach. Hat auch ein paar Bilder mitgeschickt. Genau, er hat es dann länger reifen lassen. Dadurch wurde es natürlich noch flacher. Dann hat er es mehr Altbrot zum Wasser geschüttet. Dann ist natürlich klar nochmal auch mehr Wasser drin. Genau. Und dann hat er sein Gehirn eingeschaltet. Warum sollte ich es besser können als Ingmar? Ich habe mich also strikt ans Rezept gehalten und es wurde wieder flach. Der Teig ist sehr plastisch und klebrig. Ich kann den Teig nicht so schön wirken, wie auf dem Bild im Brotbackbuch dargestellt ist. Könnte es an der Weizenmehlqualität liegen? Der Müller, von dem ich Mehl beziehe, hat an seine Kundschaft vor 3 Monaten eine E-Mail geschickt, dass die Weizenmehlqualität wegen des nassen und kalten Sommers 21 anders als die letzten Jahre und von seiner Seite eine eher kalte und kurze Gare empfohlen. Jo, genau. Die Rückmeldung kriegt man ja immer wieder, dass die Wassermengen zu hoch sind. Also das ist tatsächlich so, dass die Mehle von 2021 weniger Wasser aufnehmen. Also lieber Matthias, ich würde einfach empfehlen, mal die Wassermenge etwas zu reduzieren. Es ist tendenziell ein Brot, das jetzt eh nicht mega, mega, mega hoch wird. Aber es sah schon ein bisschen flach aus auf die Bilder. Also Wassermenge einfach mal ein bisschen reduzieren. Ansonsten gut ans Rezept halten, dann müsste es eigentlich funktionieren.
Mhm, perfekt. Und ich habe noch ein großes, herzliches Dankeschön. Und zwar hat mich vorletzte Woche, ein Paket hier im Studio erreicht. Und ich habe mich schon ganz gewundert, ich habe doch gar nichts bestellt. Und da war vom lieben Michael, war Bier drin tatsächlich. Wir haben es in irgendeiner Folge, habe ich mal gesagt, hat er, glaube ich, ein Feedback geschrieben und ich habe, glaube ich, irgendwie so großspurig gesagt, ja, dann schick doch mal ein Paket her oder so. Und tatsächlich kam ein Paket mit unterschiedlichen Biere drin. Ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, eins zu trinken.
Ja, ich habe auch welche mitgenommen, stehen noch im Kühlschrank.
Genau, kann ich jetzt aber am Wochenende mal in aller Ruhe probieren und dann war auf jeden Fall cool, hat uns sehr gefreut. Ja. Und das Schöne fand ich, er hat es an mich geschickt, weil er dann noch dazu geschrieben hat, ich glaube, bei dir ist es besser aufgekommen wie bei Ingmar. Er fand die ganz gut. Aber der Ingmar findet ja jetzt gerade auch seinen Zugang zu alkoholhaltigen Getränke.
Ja, ich trinke schon immer mal wieder Bier, aber es ist schön, aber es bräuchte es für mich nicht unbedingt. Aber ich trinke schon auch mal ein Bier. Und außerdem die Kalorien, weißt du, das sind so unnötig, ja, das sind so unnötige, ja, Kalorien.
Ja, unnötig, was ist schon unnötig, ja, also, na, ja, egal. Nee, wunderbar, super, du, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese wunderbar internationale Welt des Backens. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.